ARD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und Jeff, ursprünglich vor dem vergangenen Wochenende wollten wir diese Folge eigentlich beginnen mit dem großen Wintersturm, der auf den mittleren Westen und weite Teile der USA niedergegangen ist, eingebrochen ist. Deine Mutter hatte in ihrem Zuhause in Northern Wisconsin minus 36 Grad am Samstag. Das ist fast schon so an der Stelle, wo Fahrenheit und Celsius die gleiche Temperatur haben, nämlich minus 40, also unfassbare Temperaturen. Und dennoch, trotz dieser Kälte, gab es auch am Freitag Proteste, Demonstrationen gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde. Und damit wollten wir eigentlich anfangen, aber wir müssen jetzt direkt anfangen mit der Nachricht, die dann das Wochenende bestimmt hat, nämlich erneut tödliche Schüsse bei der Konfrontation von Demonstranten und dem Protest gegen den Einsatz von ICE, der Einwanderungsbehörde, und den US-Bundesbeamten, die in Minneapolis in Minnesota unterwegs sind seit Tagen. Wir haben die tödlichen Schüsse auf Rene Good ja schon im Podcast thematisiert. Und jetzt erneut ein 37-jähriger Intensivpfleger, Alex Jeffrey Pretty. Und diesmal ist es nicht nur ein Ereignis, das in deinem Nachbarbundesstaat stattgefunden hat, sondern Alex Pretty kommt auch noch aus Green Bay, deiner Heimatstadt. Also this one hits home. Insofern ist diese Folge jetzt auch keine einfache, für uns insgesamt nicht, aber speziell eben auch für dich nicht, Jeff.
Ja, tatsächlich, Ingo. Alex Pretty war, wie du sagtest, eine Krankenpfleger in einer Intensivstation im Krankenhaus für Veteranen in Minneapolis und war unterwegs an diesem Samstagmorgen in einer Nachbarschaft, wo Rene Good vor zwei Wochen geschossen war. Was ist passiert? Ich glaube, ihr habt alle das Video gesehen. Es gibt zahlreiche Videos eigentlich online zu sehen von verschiedenen Blickwinkeln. Und damit sieht man, dass Protesters auf die Straßen von Minneapolis tun. Die sollen nicht, ich sag mal, interferieren. Die sollen nicht zwischen ICE kommen oder irgendwie die anfassen, aber die dürfen filmen. Und das hat er auch getan. Eine Beamte hat ihm angesprochen, es sah aus, wie er war geärgert, weil er gefilmt hat. Und dann hat eine Beamte einen von zwei Frauen in der Nähe zum Boden gestoßen. Alex war dabei und hat versucht, sie zu helfen, aufzustehen wieder. Aber der Agent hat alle drei im Gesicht gesprüht mit Pfefferspray, sagt man Pfefferspray. Also, und als er weiter versucht hat, die Frau zu helfen, auf die Beine zu stehen, war er plötzlich, gab sechs oder sieben ICE-Agenten um ihn herum, hat ihm zum Boden gedrückt. Man hat auch gesehen in der Film, dass er eine Handwaffe in seiner Hosentasche hat und ein von diesen Agenten hat das weggenommen. Und es war weg und direkt danach hat ein von den Agenten ihm also 10-mal innerhalb 5 Sekunden geschossen.
Wirklich eine unfassbar verstörende, schockierende Szene auch, weil sie aus diesen verschiedenen Blickwinkeln auch zu beobachten ist durch die ganzen Handyvideos, die ja von dieser Szene gemacht wurden. Und man kann es so oft, wie wir uns das jetzt auch schon angeguckt haben, man kann es nicht nachvollziehen, wie da dieses halbe Dutzend von Bundespolizisten diesen, ja, aus ihrer Sicht Demonstranten, aber also quasi zu Boden ringen und trotzdem danach diese Salve abgefeuert wird auf, also es ist wirklich, es ist schwer in Worte zu fassen, weil das auch so diese Unverhältnismäßigkeit auch dieses Vorgehens der Beamten so eklatant darstellt. Und was halt wirklich frappierend ist, ist die Diskrepanz zwischen, wie es die Regierung darstellt, wie es die Heimatschutzministerin Kristi Noem darstellt, die sagt, das war ein Inlandsterrorist, der versucht hat, gegen Beamte vorzugehen. Und so wie es sich uns darstellt, die Untersuchungen sind nicht abgeschlossen, aber so wie wir es sehen, ist er zwar bewaffnet, aber er zückt diese Waffe niemals. Nee. Er hat ein Handy in der Hand.
Nur ein Handy im Hand, nur gefilmt. Also er hat, also wie wenn man hört die Pressekonferenz mit Kristi Noem, also wie sie das erzählt, kurz danach, wo sie wahrscheinlich selber die Videos nicht gesehen hat oder die ganze Info war noch nicht klar, hat sie erzählt, dass Pretty ist zu die Agenten gegangen mit einer 9mm Semi-Automatik-Waffe, dass sein Ziel war, die ICE-Agenten zu töten, dass er war gewaltig und
gewalttätig,
dass,
ja.
gewalttätig, dass die Agenten hatten Angst um ihr Leben und als Selbstverteidigung hat sie Alex geschossen. Also was stimmt ist, dass er hat diese Waffe in seiner Tasche. In Minnesota ist es legal, also eine Waffe zu haben, dabei zu haben und ein concealed weapon. Also das heißt, das in seiner Tasche zu haben. Das ist irgendwas, wo ne, also viele Amerikaner, obwohl man hier in Deutschland hat eine schwierige Zeit, das zu verstehen. Also das ist ein Recht, das viele Amerikaner finden, also total wichtig. Und Alex war auch, also warum er mit diesen Waffen herumgelaufen ist in dieser Situation, also das kann ich persönlich nicht
Man kann es zumindest in Frage stellen, warum geht man dazu bewaffnet? Jetzt könnte man sagen, und wir wissen es nicht, aber man könnte natürlich sagen, vielleicht auch aus Selbstschutz. Und gleichzeitig ist dies eine Frage, die eigentlich nicht zu stellen ist im Sinne von, es ist ja so verbrieft, dieses Second Amendment, dieses Recht, wo gerade auch Republikaner und konservative Kräfte in den USA so echt, egal welche furchtbaren Schusswaffenmassaker es gibt, drauf bestehen, dass das bestehen bleibt. Und aus welchen Gründen auch immer jemand eine Waffe dabei hat, es ist erlaubt in Minnesota.
Minnesota ist ein großer, also viele Leute sind Jäger. Also Tim Walz hat sogar, ne, so erinnert, der Gouverneur von Minnesota war der Vizekandidat von Kamala Harris letztes Jahr und war auch für die Second Amendment, dass man es erlaubt. Er ist selber Jäger, sagt er. Also, aber er ist auch für Waffengesetze. Aber gut, also die Sinn ist das auch sogar, finde ich, interessant, dass die NRA, the National Rifle Association, hat gesagt, dass klar hat Pretty das Recht, eine Waffe zu tragen. Also das ist irgendwie, the tables are turned. Jetzt wollen die eine Investigation und sagen, dass jeder darf das und dass er getötet war, nur weil er eine Waffe dabei hatte, ist, ja, also geht gegen das Recht. Weil, also Coach hat auch, also mein Stiefvater, er ist auch Jäger, hat auch Waffen und sagt selber, ja, man muss eine Waffe haben, also auch sich zur Verteidigung gegen der Regierung, gegen the government und tyranny, sagt er. In diesem Sinne kann man sagen, das ist genau irgendwas, das Trump unterstütze und das also Leute, die unterstützen die zweite Amendment, auch sagen würde.
Aber ja, es ist auf jeden Fall doppelmoralisch, wenn jetzt von der US-Regierung der Vorwurf kommt, warum hat er denn eine Waffe überhaupt dabei gehabt? Wenn gerade von dieser Seite eher auch immer das Recht auf Waffenbesitz und das Tragen zu können so hochgehalten wird. Und gleichzeitig natürlich kann man sich fragen, ist das wirklich so eine gute Idee, wenn man sich in den vergangenen Wochen angeguckt hat, wie die ICE-Agenten vorgegangen sind. An dieser Stelle übrigens noch der Einschub, ICE und Border Patrol-Agenten sind quasi alle unter dem Dach des Heimatschutzministeriums, aber eigentlich zwei unterschiedliche Einheiten. Also ICE ist eher dafür zuständig, also Immigration and Customs Enforcement, für das Durchsetzen der Einwanderungsgesetze im Land. Und Customs and Border Patrol, CBP, ist eigentlich nur an den Außenbezirken, an den Grenzen tatsächlich zuständig für das Thema Einwanderung. Insofern ist es verwunderlich, denn in diesem Fall hat eben ein CBP, also von den Grenzpolizisten, war der Schütze ein Teil von. Und ich glaube, das vermischt sich gerade so ein bisschen. Trump schickt da Truppen auch von, die eigentlich im Inland nichts zu suchen haben, um da eben diesen Einsatz zu verstärken und will da auch mehr Truppen ja noch jetzt hinschicken. Also das ist auch so ein bisschen eine Grauzone, die da gerade wahrscheinlich irgendwann auch mal geklärt werden müsste. Warum überhaupt Border Patrol Beamte, der Schütze, wie gesagt, gehörte zu denen, da im Einsatz sind und quasi das Geschäft von ICE auch übernehmen.
Ja, aber es geht nicht um Einwanderung, es geht um Einschüchtern. Und es geht wirklich, also wenn man sieht, diese zwei Gruppen, die verantwortlich sind, wie du sagtest, ein von die Außengrenze, ein von innen, also ihr Ziel gefühlt, wenn man sieht diese Bilder, diese Videos mit diese Männer mit Masken in Camouflage, alle tragen große Waffen, die schießen mit Rubber Bullets, die schießen mit Pfefferspray, mit anderen, diese Thunderbolts. Also das sieht aus wie ein Kriegsgebiet. Und wenn ich mit Freunden in Minnesota spreche, dann ist das auch der Sinn, das ist so gefühlt. Also das geht nicht mehr um Einwanderung. Das ist einfach eine privat, also sieht aus wie...
So fühlt es sich an für Freunde. Wir haben am Wochenende mit Freunden gesprochen.
Eine Gruppe Privatsoldaten, die auf die Straßen sind. Und das ist mehr ein ideologischer Krieg, wo es geht um blaue Städte. Es geht um diese us versus them, uns gegen der andere. MAGA gegen woke, also wie Christy Noem Alex Pretty genannt hat, eine Liberal-Terrorist, eine domestische Terrorist. Und das haben wir, diese Rhetorik haben wir gehört auf nach der Tod von Charlie Kirk, als Trump bei der Trauerfeier war und hat gesagt, ich hasse meine Gegner und wir müssen, also wir würden in der Zukunft diese Leute finden, diese domestische Terroristen, und wir würden die festnehmen. Und das ist jetzt diese Mentalität, diese uns gegen der andere. Und man sieht das besonders, wir haben das in die letzte paar Folge darüber gesprochen, dass ICE-Agenten wie, also manche haben tatsächlich Erfahrung im Armee, also oder als Polizisten, aber manche haben gar keine Erfahrung. Es gibt eine Journalistin, die neulich ein Video gepostet hat und sie erzählt hat, wie sie hat beworben für eine Stelle mit ICE, nur zu sehen, wie es geht. Und also sollte ein Background-Check machen, also eine Hintergrundscheck. Also das hat sie nicht gemacht und trotzdem der Job gekriegt. Musste einen Drogentest machen. Sie hat erzählt, dass sie hat gerade vor ein paar Tagen Marihuana geraucht. Kein Problem. Sie hat gar keine Erfahrung und hat trotzdem diese Job bekommen. Also wir wissen, dass durch diese Big Beautiful Bill, diese Gesetz, das durch Kongress gekommen ist in Juli, dass 191 Milliarden Dollar für the Department of Homeland Security, die Innenministerium, haben die bekommen durch diese Bill, und 75 Milliarden davon geht zu ICE. 67 Milliarden davon geht zu die anderen, diese Customs and Border Protection, die an die Außengrenze sind. Aber es ist wirklich mehr
Trump
Geld,
baut sie
als manche
aus.
Militär haben in andere Länder. Also es ist wirklich, wofür brauchen die dieses Geld? Und die können das nicht schnell genug ausgeben. Hm. Also deswegen haben die also nicht so strenge Regeln für
wer die Und man nehmen. Fragt sich halt, und in dieses Gefühl, das kann ich auch nachempfinden, die Freunde und Bekannte in Minnesota haben, dass sie hier quasi wie von so einer Force besetzt werden, wird verstärkt durch die Tatsache, dass in Staaten wie Texas oder Arizona, wo ja auch Einwanderung ja ein Riesenthema ist, dass die da nicht so im Einsatz sind wie jetzt in Minnesota und in Minneapolis.
Die sind auf jeden Fall in Einsatz. Und man würde auch sagen, genau, weil das ist direkt an die Grenze. Warum sind die? Und die sind auch aktiv in diese Bundesländer. Aber man sieht nicht die ICE-Agenten auf die Straße als einen Militäreinsatz. Also das ist was komplett anders. Und es ist wirklich eine gefühlt für die Leute in Minneapolis ein Terroranschlag gegen der Bevölkerung, gegen diese Community.
Ja, und das führt zu einer Frage, die wir ja auch oft gestellt bekommen haben, auch in den vergangenen Monaten. Droht da ein Bürgerkrieg vielleicht in den USA? Und ich habe immer gesagt, naja, also ein Bürgerkrieg, wie es den im 19. Jahrhundert gab und zwei Seiten, die gegeneinander mit Armeen aufeinander losgehen, das sehe ich so nicht. Aber das in einer Situation, in der das so hochgeschaukelt ist und wie du sagst, Jeff, so militarisiert ist auch das Ganze und jetzt noch mehr vielleicht Kräfte hingeschickt werden, um das wieder abzusichern, was ja auch nur deswegen eine Konfrontation ist, weil sie sich so hochgeschaukelt hat, wie so ein Teufelskreis. Das führt natürlich dazu, dass sobald es auch nur einen kleinen Funken gibt in so ein Pulverfass, dass das dann explodieren kann und dass es dann zu entweder Ausschreitungen kommen kann oder eben zu tödlichen Schüssen, wie jetzt wieder am vergangenen Wochenende. Und das ist, ja, bürgerkriegsähnliche Zustände würdest du es beschreiben, aber das ist eine Eskalation, ein sich aufbauschen, das furchtbar ist und eben in dem Fall auch tödlich.
Und deswegen, als ich am Wochenende gesprochen habe mit meiner Freundin in Minneapolis, hat sie auch genau, das war ihre große Sorge, dass, ne, am Freitag hat man gesehen, es gab eine riesig, der große Generalstreik, also in die USA seit 80 Jahren, also Schule waren geschlossen, Geschäfte waren geschlossen, also die Stadt war zu. Und Leute waren, also wenn man die Videos sieht, also Tausende von Menschen auf die Straßen, friedliche Proteste, Überall
und
unterwegs.
Teilweise bewusst auch wie bei den No-Kings-Protesten mit so Kostümen, die so lustig sein sollen, damit sie eben nicht aggressiv wirken.
Mit Protestschilder, aber man muss auch wissen, es war nicht so kalt wie bei meiner Mutter, nicht minus 36, aber es war minus 20 Grad oder sowas. Also die Leute, naja, also in Minnesota ist es nicht ungewöhnlich, insofern die sind bereit dafür und sind nicht so einschüchternd von solchen Temperaturen, aber also ein Zeichen zu schicken an die Regierung, an das Land. Aber was meine Freundin gesagt hat, ist, ja, jetzt ist das. Also sie hat, ich glaube, ich habe letztes Mal erzählt, gesagt, dass was es zeigt, ist diese Community Spirit und dass alle helfen einander, alle sind in WhatsApp-Gruppen, wo die sagen alle Bescheid, wenn Eis in der Nachbarschaft ist. Die bringen Kinder von ihren Nachbarn zur Schule, die holen Lebensmittel, was auch immer. Aber sie hat gesagt, jetzt ist alles friedlich, jetzt ist diese Community Spirit. Aber sie hat wirklich Angst, dass irgendwann kommt dieser Punkt, wo es dann umkippt, wo es gibt schon, wie gesagt, die Bilder von die Camouflage, Männer in Camouflage mit Waffen auf die Straße. Also wie lang wird das sein, bevor, also man hat auch schon ein paar, die waren friedlich, aber Proteste auch mit Waffen, die sagen, das ist unser Recht, uns zu schützen. Und sobald jemand schießt, dann kann das losgehen. Oder Leute dann sagen, hey, wir müssen das in unsere eigenen Hände nehmen. Also ich habe auch von einer anderen Freundin gehört, also der Regierung tut nichts, der Bürgermeister tut nichts. Wo sind alle hier? Wir kämpfen für uns und wir sind allein hier. Und so fühlen sie. Aber ich frage mich, und das hat diese Freundin gesagt, es ist, wie du sagtest, eine Pulverfass. Und es kann sehr leicht umkippen.
Wodurch auch die Einschüchterung ja dann, wenn man so will, in Anführungsstrichen funktioniert. Weil viele Menschen jetzt sagen, ich habe ehrlich gesagt Angst zu demonstrieren. Mhm. Und das in den USA. Das muss man sich auch vorstellen. Ja. Ich habe Angst, da auf die Straße zu gehen. Und vielleicht ist das, also wir wollen jetzt hier nichts unterstellen, aber es ist schon so, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass das vielleicht auch ein Ziel ist. Dieses ganzen Vorgehens ist.
Auf jeden Fall. Besonders wenn man sieht, was ich sehr interessant fand, dass Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, hat einen Brief bekommen letzte Woche von Pam Bondi. Sie ist die Justizministerin. Ja, sie hat gesagt, dass es kann alles enden, wenn Tim Walz gibt die Wählerliste. Also über an der Justizministerin. Also sie hat auch gefragt vor Daten, also über Leute, die bekommen Assistenz von der Regierung. Es gab, wir haben schon darüber gesprochen, einen Fall von Betrug und das war laut Trump der Grund, warum er so viel ICE-Agenten nach Minneapolis geschickt hat. Und Bondi hat gesagt, das müssen wir investigieren. Wir wollen Dateien von Leuten, die bekommen Assistenz. Wir wollen die Namen von die Wähler auf die Wählerliste. Und das ist irgendwas, wo man denkt, warum? Was will er damit? Jetzt kann ich die Stimme von meinem Vater in mein Ohr hören, dass er würde sagen, naja, wenn die haben nichts zu verstecken, also warum würden die das nicht dann geben? Warum? Also wenn es gibt kein Problem mit der Voterlist, mit der Wählerliste, dann warum soll Walz ein Problem damit haben? Aber es ist wirklich, geht nochmal um diese Theorie. Also wie wir gesagt haben, Trump hat mehrmals in die letzte Zeit, besonders in die letzten paar Wochen, einen so Witz gemacht, wie seine Pressesprecherin Carolyn Leavitt sagt, dass das Jahr um 2020 hat er wieder der Big Lie, der große Lüge gesagt, dass der Wahl war gestohlen von ihm und dass er sollte die Nationalgarde da reinschicken, die Ballot Boxes, die Wahlzettel so holen und vielleicht tut er das nächstes Mal und dann hahaha, es war nur ein Witz, aber wie so häufig mit Trump, man muss alles ernst nehmen, weil er testet das aus oder er will einfach, dass Leute gewöhnt sind an diese Idee und jetzt mit Eis auf die Straßen. Wie gesagt, man muss wundern dann, wenn Bondi schickt eine Briefe und will diese Dateien, wofür, was will er damit machen? Also wirklich, für mich ist es ziemlich klar, was er vorhat.
Nämlich?
Also der Midterm, der Zwischenwahl soll passieren im November dieses Jahr. Und er will das. Er hat mehrmals gesagt, die Republikaner können das nicht verlieren. Wenn wir verlieren, dann so, wenn Demokraten haben Kontrolle von dem Haus, Repräsentantenhaus zum Beispiel, ich könnte impeached werden. Also ich finde, Trump, nicht so viel geht durch Kongress sowieso. Sagen,
meine Theorie ist ja eigentlich, ist ihm der Kongress ziemlich egal. Er hat ja jetzt beide Mehrheiten und regiert trotzdem hauptsächlich mit Dekreten.
Der
und
Kongress ist ziemlich...
Executive Orders.
Ja, aber die können mindestens viel mehr Opposition. Das, sie können auch Trump versuchen zu impeachen. Das haben die schon zweimal in seiner ersten Amtszeit gemacht. Also es gibt, die haben viel mehr Macht auf jeden Fall. Wie du sagtest, er kann trotzdem viel mit seinen Mandaten machen. Also aber wenn er Witze darüber macht, dann muss man. Also ob diese, es gibt viele Leute, die fragen jetzt, ob er versucht, die Wahl im November zu verhindern. Und wenn er fragt für die der Datei von die
Wähler. Oder zu manipulieren zumindest,
meinst du? Zu manipulieren oder zu stoppen in manche blaue Städten zum Beispiel. Wir haben schon über Gerrymandering gesprochen, über die, wie manche können in Texas, der versucht, die Wahlkreise neu zu machen, sodass kein Demokrat hat eine Chance in manche Wahlbereich. Also es gibt verschiedene Technik, weil, wie gesagt, er hat schon seine Leute in das Justizministerium, er hat schon die Mehrheit in der obersten Gerichtshof, er hat da Mehrheit im Kongress. Was er nicht kontrollieren kann, ist der, well, the Fed, Jerome Powell, das ist eine andere Geschichte, aber ist die Wähler. Und das, finde ich, versucht er jetzt damit zu machen.
Wir haben übers Wochenende auch mit einer Freundin gesprochen, die konservativ, sehr christlich auch ist. Und du wolltest von ihr wissen, wie siehst du das, diese Eiseinsätze und jetzt wieder diese tödlichen Schüsse? Erneut ist jemand erschossen worden bei einem Einsatz mit einem absolut unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt. Und was hat sie dazu gesagt?
Genau, wir haben in einer anderen Folge gesprochen über unsere Freundin Kimberly. Na, viele haben zu uns geschrieben und gesagt, Mensch, dass ohne der Meinung von meiner Vater, die ja wollen immer verstehen, was Trump-Unterstützer denken und würden gern so noch eine konservative Stimme davon hören. Und ich habe Kimberly am Wochenende angerufen und wir haben lang diskutiert. Und was ich gemerkt habe, ist manche Sachen. Sie wegen der Situation in Minneapolis sagt, ja, warum waren diese Leute auf die Straße? Die sollten zu Hause sein, sie sollten nicht filmen, sie sollten wegbleiben.
Sie sollten ICE nicht bei ihrer Arbeit unterbrechen oder versuchen, die daran zu hindern, ihre Arbeit zu tun. Denn Einwanderung ist auch für sie ein wichtiges Thema. Und wenn das die Linie ist, dann unterstützt sie das eigentlich.
Genau, weil ICE versucht nur, ihr Job zu machen. Und wenn Leute auf die Straßen versuchen, das zu verhindern, dann ist das ihre eigene Problem. Ich habe dann gefragt, ne, also, aber was hältst du von diesen Videos, wo man sieht, wie dieser Mann, Alex Pretty, erschossen ist? Also wie kann sie das anschauen und nicht mindestens Fragen stellen? Und dann hat sie gesagt, dass ja, der Medien, also jeder hat verkauft irgendwas, also auch Fox News, und deswegen, sie guckt es einfach nicht. Und das ist, ich finde es auch irgendwas, dass eine andere Freundin gesagt hat, ich habe mit vielen telefoniert am Wochenende, auch eine Freundin, die Zuschauer von deinem Film schon kennengelernt habe in deinem ersten Doku-Film, meine Freundin Carla, die in Milwaukee wohnt, und sie hat gesagt, ja, es war interessant, weil nach dem Tod von Charlie Kirk haben viele von ihren konservativen Freunden auf Facebook gepostet, waren tief erschüttert, fanden das furchtbar. Aber jetzt, nach der Erschießung von Renee Good und Alex Pretty in Minneapolis, die sind komischerweise sehr leise. Die posten nichts, die kommentieren also nichts und bleiben so leise. Und das habe ich von Kimberly auch gemerkt. So, sie wollte nicht wissen, sie hat gesagt, nee, dann ich mische mich nicht rein. Ignoriert das einfach, weil das ist irgendwas auch, wo man, ich finde, es ist so jetzt, dass wir sind schon so weit gekommen, dass jeder hat seinen eigenen Glauben. Und egal, was passiert, es ist schwer, jemand zu überreden, dass...
Egal, selbst wenn es so sehr deutliche Videos gibt, wie in diesem Fall, also da gibt es eigentlich kaum, ich weiß nicht, wie die offizielle Untersuchung ausfallen wird, jetzt im Fall von Alex Pretty, aber eigentlich ist es sehr eindeutig. Und dennoch, wie du sagst, sieht jeder das, was er sehen will. Und wie auch jetzt die Regierung das nach vorne verteidigt und sagt, das war Notwehr, das war Selbstverteidigung.
Erstmal.
Aber das ist ja irgendwie krass, weil man sieht es ja doch auch.
Aber das meine ich, es hängt nicht nur an welche Medien. Also manchmal, klar, also die Medien, die man hört oder guckt, das unterstützt nur, was man schon denkt, ne? Und dieser Narrativ.
Was man denken will, ja.
Was man denkt die ganze Zeit. Also was der Partei, das man unterstützt, denkt, was der Blase, in wo man wohnt, was sie sagen, der Umgebung und Freundeskreis. Aber es ist wirklich unglaublich, wie man, nee, also sie will einfach die Videos nicht schauen, weil sie weiß, was sie weiß. Sie weiß, dass er auf die Straße war und sollte nicht da sein. Insofern, das ist ihr egal, was passiert ist und wie es passiert ist und was es getan hat. Also insofern, ich finde, es ist wirklich, wir sind in einer Situation, wo Leute wohnen in ihrer Blase. Man kann nicht mehr wirklich einen
Austausch haben.
Einen Austausch haben, wo Leute sagen, ja, hast du recht, oder Mensch, also lass mich das sehen. Ja, habe ich auch Frage. Das ist nicht der Fall. Leute sind einfach, ne, haben diese Blinders on, gucken einfach geradeaus.
Scheuklappen, ja.
Scheuklappen. Und es gibt keine Diskussion. Und ich finde, das ist wirklich, insofern, wir können, wie gesagt, es kann 5, 6 Videos im Internet sein, wo alle sehen, was gerade passiert ist. Und trotzdem würden Leute sagen, nee, ist es nicht. Nee, oder ja, selbe Schuld.
Selbe Man Schuld sieht auch, irgendwas. Wie einer der Beamten, Alex Pretty, die Waffe, die er bei sich trägt, abnimmt und kurz darauf fallen die Schüsse. Mhm. Und das ist eigentlich, wo man denkt, okay.
Trotzdem, selbe Schuld.
Trotzdem,
warum hat er diese Waffen? Warum war er auf die Straße?
Und trotzdem die offizielle Linie der Heimatschutzministerin, er wollte Beamten töten oder was auch immer sie sich da vorstellt. Also das ist halt, das ist das Frappierende auch an diesem Fall, dass man das Gefühl hat, wie du sagst, die sind so festgefahren in ihrem Wahrnehmungswunsch, wie ich sehen will, dass man da schwer natürlich eine Brücke findet, weil eigentlich die Reaktion müsste sein, dass eigentlich jeder, der das sieht, schockiert ist. Aber diesen Punkt gibt es irgendwie nicht. Und ein bisschen muss ich dazu sagen, finde ich auch interessant an der Stelle, ein Video, das uns dein Stiefvater, Coach, mir geschickt hat, wo ein Afroamerikaner sagt, liebe weiße Amerikanerinnen und Amerikaner, das ist schockierend und das ist furchtbar, was da passiert ist, aber hallo wach, das ist etwas, wofür gerade Schwarze ständig mit konfrontiert werden, auch dass Polizeigewalt sie sehr willkürlich targetet sozusagen.
Ja, willkommen zu meiner Welt.
Genau, willkommen in der Realität. Der Schwarzen oder der Minderheiten in den USA.
Ja. Es gab sogar am Wochenende an Saturday Night Live diese Comedy, also sehr politisch ist, jeden Samstagabend. Und die hatten auch 2 schwarze Journalisten und die haben dann diese Szene über was passiert in Minneapolis diskutiert. Und eine weiße Gast hat gesagt, ja, sowas haben wir nie erlebt hier in den Vereinigten Staaten Amerikas. Und das haben wir nie gesehen. Und die 2 schwarze Journalisten haben gesagt, Und es ist wir haben schon über Polizeibrutalität, über auch der Kultur von Waffen in Amerika. Es gibt viel mehr Gewalt auf die Straße. Und also ich habe das Gefühl, das ist nicht das Gefühl, es ist ein anderes Niveau und das ist auch eine Art, wie ich das sehe, dass die Trump-Administration will Leute desensibilisieren zu sowas. Das ist einfach jetzt der neue Alltag, der neue Realität. So ist das, dass man sieht Männer mit Masken unterwegs auf die Straßen und so ist das jetzt.
Aber auch wenn Schwarze oder manche Minderheiten sagen, hey, das passiert schon seit Jahren, dass Polizisten so gewaltsam gegen uns vorgehen und jetzt so eine Art Doppelstandard da jetzt hier eingezogen wird, weil es jetzt 2 Weiße mit Rene Good und Alex Pretty getroffen hat, dass da jetzt ein größerer Aufschrei vielleicht ist. Aber wie du sagst, ich glaube tatsächlich, da rührt sich schon angesichts auch dieser engen Zeitfolge zwischen den beiden Vorfällen, glaubst du, dass sich da so eine Art Widerstand doch langsam bewegt, auch beim Kongress, bei den Demokraten oder dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner, zumindest nicht die Hardcore-MAGA-Fans, aber zumindest bei Wechselwählern, dass sie sagen, okay, so kann das nicht weitergehen, da überspannt die Regierung Trump den Bogen bei weitem.
Also man hört langsam in mehr konservative Podcasts zum Beispiel, dass die sind auch sehr kritisch von also nicht alle, aber ein paar Prominente sind kritisch über der Situation und der Einsatz von ICE. Es gibt auch also sogar manche Online-Influencers, die normalerweise ziemlich apolitisch sind, die haben was gepostet, das ein bisschen viral gegangen ist, wo es steht so, du bist erlaubt zu sagen, dass es falsch ist, dass du hast das falsch unterschätzt oder dass das war ein Fehler. Also es war Na, besser das früher getan zu haben, aber du kannst das auch, die zweitbeste Zeit, das zu tun, ist jetzt. Und das ist okay. Und wir kritisieren dich nicht. Und es, die Idee ist, dass man gibt ein Erlaubnis für Leute, die haben Trump unterstützt, zu sagen, warte mal, das, nee,
das geht ist zu weit.
Ja, nicht, was ich wollte, weiter. Das ist nicht, was ich zugestimmt habe, das ist nicht, wofür ich Trump gewählt habe. Insofern, das ist eine Sache. Die andere Sache ist tatsächlich im Kongress. Also wie wir wissen, diese Woche, die Kongress müssen der neue Haushaltsbudget wieder zustimmen bis Ende des Monats. Sonst geht das in noch eine mögliche Government-Shutdown.
Denn der letzte Shutdown ist ja nur mit so einem Behilfspflaster abgewendet worden und nicht wirklich mit einem neuen Haushalt, sondern man hat nur quasi eine Fristverlängerung ausverhandelt bis Ende Januar. Und wenn jetzt die Demokraten sich quasi querstellen und sagen, nee, wir unterstützen nichts, wo Gelder, die ans Heimatschutzministerium geben, ans Homeland Security.
Ja, es soll im Moment, also das neue Gesetz hat 64 Milliarden für diese Department of Homeland Security mit inklusive 10 Milliarden für ICE. Also insofern, die Demokraten haben schon gesagt, dass die stimmen das nicht zu, wenn dieses Geld für ICE da drin ist, dass die müssen eine andere Lösung finden, weil die würden das nicht zustimmen. Die Republikaner brauchen sogar ein paar, 7 Demokraten, das durchzubringen.
Im Senat, ja.
Genau.
Insofern haben die Demokraten hier einen Hebel und können sagen, okay, das muss langsam mal enden und das geht so nicht weiter. Und wenn ihr das nicht macht, liebe Trump-Regierung, dann versuchen wir hier die Mittel zu kürzen oder zumindest Druck auf die Art und Weise auszuüben. Und sonst droht ein Government Shutdown wieder mit all den Konsequenzen, die wir ja noch vom vergangenen Jahr kennen. Also mal sehen, wie das diese Woche da ausgeht im Kongress. Aber wenn wir eins auch gelernt haben in der vergangenen Woche und über den Fallout von Davos und was da passiert ist mit der Grönland-Frage, sind wir jetzt gar nicht gekommen in dieser Folge. Aber wenn wir eine Sache da gelernt haben, ist, dass Trump schon auch auf gewissen Druck von außen reagiert und dass es da schon auch Banden gibt, ne? Also die Europäer, die da geschlossen sich dagegen gestellt haben, die Märkte oder die Wirtschaft, die auch gesagt hat, hör mal, wenn das hier weiter eskaliert im Zollkrieg oder so, dann gehen wir alle baden. Also da ist Druck ausgeübt worden, auch von Republikanern, die gesagt haben, hier das mit Grönland, auch da überspannst du gerade den Bogen gegenüber einem NATO-Verbündeten. Und dann hat er klein beigegeben, wie dieser Deal aussieht. Letztlich hat es dann so verkauft, ich habe was erreicht, aber eigentlich ist es das, was er vorher schon hatte. Ja? Also insofern hat Trump das natürlich nach vorne verkauft, aber wir haben gesehen, dass da zumindest ihm eine Grenze gesetzt wurde. Vielleicht ist das jetzt ein Moment, wo die Demokraten über diesen Hebel kommen können, um dieses Vorgehen der ICE-Einwanderungsbehörde im Land, in dem irgendwie einen Einhalt zu gebieten. Aber es ist natürlich eine Situation, bei Trump wissen wir auch, er versucht es immer, he doubles down. Ne? Und wenn er eins nicht mag, ist es das Gefühl zu haben, er wurde gerade zu irgendwas gezwungen. Von daher ist es nicht unbedingt sicher, dass es da deeskaliert in naher Zukunft, aber es ist zumindest, habe ich den Eindruck, dass nach diesem Wochenende, nach dem, was da passiert ist mit der Erschießung von Alex Pretty, dass da so ein gewisser Kipppunkt vielleicht bei der Betrachtung im Land auch eingetreten ist.
Das bin ich nicht so sicher in dem Sinne von, naja, Trump ist a bully, er mobbt. Und wenn er versteht irgendwas, es ist stärker. Und er, das ist irgendwas, wie du sagtest, in Davos hat Europa geantwortet mit Stärke. Und das hat er auch dann verstanden. Das ist die Einzige. Insofern mehr von dieser Republikaner musste. Nicht nur Tom Tillis von North Carolina, die ja sehr kritisch ist im Moment, aber er geht jetzt auch in Rente. Also in diesem Sinne ist es oft die Republikaner, die nichts zu verlieren haben. Und mehr, nicht nur die, aber mehr müssen aufstehen mit den Demokraten und sagen, nein, nicht wieder, nicht mehr. Aber wir würden sehen diese Woche, wie es ausgeht im Kongress. Aber ich wollte diese Folge jetzt zu Ende bringen mit ein paar Worte von den Eltern von Alex Jeffrey Pretty, Susan und Michael Pretty. Und die haben ein Statement gegeben und gesagt, dass wir sind untröstlich, aber auch sehr wütend. Also sehr wütend, weil Alex war ein gutherziger Mensch, der sich sehr um seine Familie und Freunde kümmerte, aber auch um die amerikanischen Veteranen, die er als Intensivpfleger in Minneapolis betreute. Alex wollte etwas in dieser Welt bewegen. Leider wird er nicht mehr unter uns sein, um seine Wirkung zu sehen. Ich verwende den Begriff Held nicht leichtfertig. Seine letzten Gedanken und Handlungen galten jedoch dem Schutz einer Frau. Die widerwärtigen Lügen, die die Regierung über unseren Sohn verbreitet, sind verwerflich und ekelregend. Alex hält eindeutig keine Waffe in der Hand, als Trumps mörderische und Feigeneisschlägern angegriffen wird. Er hat sein Handy in der rechten Hand und seine leere linke Hand über den Kopf erhoben, während er versucht, die Frau zu schützen, die Eis gerade zu Boden gestoßen hat und dabei mit Pfefferspray besprüht wird. Also die haben den Satz beendet mit: Bitte verbreiten Sie die Wahrheit über unseren Sohn. Er war ein guter Mensch. Also nur die letzte paar Worte für der Opfer. Alex Pretty, der wollte nur der Welt ein bisschen ein besserer Ort, ein better place machen.
Und mit diesen Worten von Alex Pretty's Eltern beenden wir die heutige Folge. Keine einfache Folge, speziell auch für dich, Jeff, weil es jemanden betroffen hat, der aus deinem Heimatort kommt, aus Green Bay. Und insofern wird das noch lange nachhallen. Wir können nur hoffen, dass daraus nicht diese Spirale sich weiterdreht und dass da ein bisschen Vernunft mehr einzieht und sich das Ganze ein bisschen deeskaliert. So wie das in den vergangenen Wochen aber losgegangen ist auf das neue Jahr, lässt das nichts Gutes hoffen. Wir bleiben aber, was das betrifft, nicht hoffnungslos und bedanken uns für die Aufmerksamkeit bei dieser Folge. Freuen uns natürlich wie immer über Zuschriften, Fragen, Unterstützung, Bewertungen auch dieses Podcasts und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Sag mal, spinnen die eigentlich? Wie kann das sein? Wie weit entfernt ist das eigentlich von all dem, was wir in Europa kennen?
Wir machen zusammen einen neuen Podcast.
Amerika verstehen mit Volker Deppkert.
Naja, ich bin ja eigentlich so eine Biografie in der Mitte des Atlantiks.
Deutsch-Amerikaner, Amerikanist, Historiker.
Der uns erklären wird, wie die USA eigentlich ticken.
Amerika verstehen heißt letztlich auch Demokratie verstehen. Oder eine bestimmte Art von Demokratie zu verstehen, auch im Sinne von, was bei uns anders ist.
Amerika verstehen mit Volker Deppkert.
Und mit uns.
Monika Dittrich.
Und Philipp May.
Jeden Samstag eine neue Folge.
In der ARD-Audiothek.